Wir lesen weiter aus dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees, Folge 25. Auch Lissy selbst begann jetzt zu weinen. Der Abgrund, den sie für einen Augenblick überbrückt hatte, war jetzt wieder so tief und dunkel wie zuvor. Himmel und Erde waren sich ferner denn je. Kuschners Aufmerksamkeit galt jetzt allein noch der älteren Schwester. Seine Aufgabe war es, die bitter enttäuschte und verzweifelte fortzuleiten. Von einem Ort, wo die Anziehungskraft der Liebe machtlos war, gegen den zerstörenden Einfluss blinden Aberglaubens. Seine Kraft gewann jetzt die Oberhand über Lissy. Einen Augenblick später waren Helfer zur Stelle, gerufen durch einen Gedankenstrahl. Und ihnen übergab Kuschner das erschöpfte Mädchen, um sie zum Hause Siamedes zurückzubringen. »Wie lange wird sie diesmal schlafen?«, fragte ich Kuschner, als sie uns verließen. Schwer zu sagen. Wahrscheinlich so lange wie das erste Mal. Es richtet sich ganz nach den Umständen. Wird sie nochmals hierher zurückkommen? Sehr gut möglich. Ich habe Fälle erlebt, wo Freunde auf unserer Seite 3 oder gar 4 Mal zurückgezogen wurden. Andere werden vom Kummer ihrer Familie so in den Bann geschlagen, dass sie fast seine Gefangenen werden und es unendlich schwer ist, sie fortzubringen. Aha. Wäre es nicht anders gewesen, wenn Sarah ihre Schwester nicht nur gehört, sondern auch gesehen hätte, meinte ich. Absolut nicht. Es wäre als ein weiterer Beweis dafür angesehen worden, dass das Mädchen den Verstand verloren habe. Oh, und ich war so begeistert und optimistisch, als es Lissy gelungen war, ihre Stimme hörbar zu machen. »Nun, ich war es nicht«, meinte Kuschner ernst. »Die Erfahrung hat es mich anders gelehrt. Ich wäre optimistischer, wenn die Menschen wenigstens die Möglichkeit einräumen würden, dass wir über gewisse Kräfte verfügen, die in der materiellen Welt nicht bekannt sind. Aber was können wir erwarten, solange sie sich uns als schemenhafte Gebilde vorstellen?« die irgendwo im All herumschweben. Das heißt, wenn sie überhaupt daran glauben, dass der Mensch nach dem sogenannten Tode weiterlebt. Wir sind für sie wie uralte, verstaubte Bücher auf dem Speicher, hoffnungslos unnütz und sogar gefährlich zu studieren. Ich war demoralisiert. Entmutigt dich das nicht bei deiner Arbeit? Nein, lieber Freund, unser Wissen um die Gesetze Gottes sagt uns, dass der Irrtum der Menschen die Wahrheit nur verzögern, sie aber niemals aufhalten kann. Alles Tun und Denken auf der Erde kreist um die 70 Jahre, die wir dort zu leben haben. Das Zeitliche überdeckt das Ewige. Die Dinge, die keinen Bestand haben, regieren das Beständige. Wir wissen es besser und können deshalb warten, wenn nötig. Trotzdem wissen wir aber den Zeitpunkt, zu dem wir tätig werden müssen. Ich fragte, ist es nicht überhaupt ein wenig gefährlich, den Menschen die volle geistige Wahrheit zu sagen, vorausgesetzt, dass man sie übermitteln kann? Warum? Sie bleibt die Wahrheit. Und ich habe keine Furcht vor den Folgen, die ein Aussprechen der Wahrheit nach sich zieht. Stelle dir nur einmal vor, Marie hätte die Möglichkeit, den Menschen klarzumachen, welchen Preis sie für die Leidenschaft der Eifersucht zahlen musste. Glaubst du, dass es viele geben würde, die freiwillig die gleiche Strafe auf sich nehmen? Nein, du hast recht. Wenn sie erführen, was ich von Marie selbst erfahren habe, würde es keiner wagen. Und darum sollten wir vor der Verkündung der vollen Wahrheit nicht zurückschrecken. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Nur wird die Ernte eine natürliche sein und nicht ein Urteil der Rache. Aber wir wollen uns jetzt nicht in eine Diskussion verlieren. Ich will dir noch einen erfreulicheren Teil unserer Arbeit zeigen, wo du wieder frische Hoffnung schöpfen kannst. Ich hatte kaum Zeit, Kushna zu antworten. Da waren wir bereits an einem Ort, in einem Raum, der zu meinem größten Erstaunen fast ebenso feste Formen hatte wie wir selbst. Erst später lernte ich, dass diese offenbare Verwandlung der irdischen Materie auf die besondere geistige Entwicklung des Mannes zurückzuführen war, der diesen Raum als Arbeitszimmer benutzte. Das Gebäude war ein typisches Londoner Vorstadthaus. Der Arbeitsraum im oberen Stock, aus einer Küche umgebaut, deren Geschirrleisten jetzt als Bücherbord dienten. Am Tisch saß ein Mann, der noch kaum die Mitte des Lebens erreicht zu haben schien. Gib Acht, wie anders die Wirkung meiner Worte jetzt sein wird, als die Lissys an ihre Schwester, raunte mir Kushna zu. Dann sagte er immer noch mit leiser Stimme, James? Sofort hob der Lesende den Kopf, blickte in unsere Richtung und sagte erfreut, oh, Kushna, bist du es? Ja, hast du viel zu tun? Nicht, wenn du da bist, war die Antwort. Ich möchte diesem Bruder hier zeigen, wie leicht wir uns mit dir unterhalten können. Deshalb möchte ich dich bitten, etwas für uns niederzuschreiben. James legte das Buch, in dem er gelesen hatte, beiseite und nahm Papier und Feder zur Hand. Kushna wandte sich an mich. Vielleicht möchtest du selber etwas diktieren? Ich hätte dies gerne getan, aber war in diesem Augenblick nicht fähig dazu. Die Überraschung, die Kushna mir bereitet hatte, war vollkommen gelungen. Ich stand sprachlos vor der Erkenntnis, dass Geisteswelt und Materie wenigstens in diesem Raum so zusammenrücken konnten, dass jeder Unterschied verschwand. Hier waren keine zwei Welten mehr, sondern nur noch zwei Aspekte einer einzigen. Vielleicht ist dies eine gute Gelegenheit zu einem deiner Stegreifverse, Kushna, fragte der wartende Schreiber jetzt. Nun gut, nenne es Tod, ein Übergang. Und er begann. Brüder der Erde, auf der meine Seele geboren, als ich einschlief, dachte ich, ich müsse den Fluss überqueren. Nun aber sah ich, es war eine Wolkenbank und kein Fluss. Menschen sagen, verborgen im Düstern läg unser Grab, daraus sich Dämonen und Teufel erhöben. Als ich den Weg mir bahnte, kam ich an den Ort. Aber ich sag euch, es war dort kein Tal. Als Wächter, so sagt man, stünden Engel in vollem Glanze vor dem verschlossenen Tor. Ungehindert ging ich über die Ebene. Wahrhaftig, ich sag euch, es gibt dort kein Tor. Kein Tor, an dem Menschen der Mut vergeht. Kein enges, düsteres Tal. Kein Fluss auch, der deine Schritte hemmt. Nichts als ein Kältehauch, der mich durchfuhr. Dann vollkommene Stille. Erwachend stand ich bereits am Hang jenseits der Nebelwand. So ruhig und mit größter Selbstverständlichkeit hatte unser Freund diese Zeilen niedergeschrieben, als wenn ihm sein Chef einen Brief diktierte. In diesen wenigen Minuten erkannte ich, dass, wenn es auf der ganzen Erde kein anderes Bindeglied gäbe, schon dieses eine genügen würde, um die beiden Stadien des Lebens aneinander zu ketten. Ja, dass man es so stärken könnte, bis aller Irrtum auf Erden beseitigt und das letzte abtrünnige Kind zum Vater heimgekehrt wäre. Unser Freund legte das Geschriebene in ein Fach, in dem sich bereits eine Reihe anderer Botschaften von Besuchern gleich uns befanden, denen er seine Dienste zur Verfügung stellte. Dann fragte er: Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nicht im Augenblick, sagte Kuschner. Wirst du Zangi bald sehen? Ich kann ihn rufen, wenn du etwas brauchst. Ja, du könntest ihm sagen, dass es Elmer nicht besonders gut geht und dass es nett wäre, wenn er ihn besuchen würde. Was fehlt ihm? Oh, wohl nicht gerade etwas Ernstes, aber so hat er einen Vorwand, um nach Zangi zu fragen. Sag dem Jungen, dass ich Zangi sofort benachrichtigen werde. Gott segne dich. Als wir gegangen waren, erzählte mir Kuschner, dass die Verbindung mit dieser Familie bereits so vollkommen war, dass mehrere der Kinder mit uns fast so leicht sprechen konnten wie der Vater. Trotzdem unterschieden sie sich nicht von anderen Menschen. Immerhin, hier war Gottes Gnade in außergewöhnlichem Maße offenbar geworden. Das erforderte ein besonderes Verantwortungsbewusstsein. Und so erfolgten diese Zusammenkünfte niemals im Angesicht einer neugierigen Menge. Nur wenige wurden eingeweiht, und noch geringer war die Zahl derer, die hin und wieder selbst zugegen sein durften. In der Gegenwart dieser Familie hatten es einige unserer Freunde sogar fertiggebracht, einen festen irdischen Körper anzunehmen, wie es in biblischen Zeiten die Engel taten, um einer bestimmten Hilfsmission, etwa des Heilens, zu folgen. Die Anhänglichkeit des 8-jährigen Elmer für Zangi entsprang der Hilfe, die ihm dieser geleistet hatte, als er ein ausgerenktes Fußgelenk auf der Stelle heilte. Der Arzt hatte erklärt, es würde längere Zeit dauern, bis Elmer den Fuß wieder gebrauchen könne. Was Kuschner mir da erzählte, hätte mir noch vor einer halben Stunde ganz und gar unglaublich geklungen.